Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und wenn Sie heute Nacht gut geschlafen haben, dann geht es Ihnen schon mal anders als Alexander Lukaschenko, dem Ex-Präsidenten von Belarus, der eigentlich kaum noch ein Auge zumacht, weil immer noch Hunderttausende in Minsk gegen ihn protestieren. Da hilft auch kein Posieren mit einer Kalaschnikow oder die spektakuläre Landung eines Helikopters. Ich glaube, er hat es auch anders verstanden. Bei Nixon war es so, da kam der Helikopter und da ist er als Präsident für immer verschwunden. Aber naja gut, was soll's. Mein Gast, mit dem ich heute die Themen bespreche, bringt auch schon mal den einen oder die andere gegen sich auf, aber das mit doch wesentlich gezielteren Pointen. Er ist Autor, er ist Kolumnist, er ist Stand-Upper, er ist Schauspieler, er ist aber vor allen Dingen meine bessere Hälfte, mit der ich regelmäßig bei Audible den Podcast Juwelen im Morast der Langeweile fabriziere. Kleine Werbung an dieser Stelle. Es ist mein Freund Oliver Polak. Guten Morgen.
Hallo, wunderschönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr herzlich.
Aber jetzt ein bisschen früh, muss man sagen.
Ja, das.
Ich finde das schon krass, dass du so früh aufstehst und mich auch bringst dazu aufzustehen, aber ja,
das ist
ich meist natürlich sehr gerne.
Das ist die Liebe, aber dafür wirst du gleich hier deutlich besser informiert rausgehen.
Die Schlagzeile des Tages.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet AKK, Maskenpflicht am Arbeitsplatz und im Unterricht denkbar. AKK, das ist für die Älteren von uns, das ist die CDU-Chefin, das ist sie ja noch, Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie plädiert dafür, im Fall steigender Corona-Zahlen eine bundesweite Maskenpflicht am Arbeitsplatz und im Schulunterricht zu prüfen. Viele Unternehmen hätten die Maskenpflicht am Arbeitsplatz ja schon eingeführt, sagte sie der Welt am Sonntag. Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird. Bist du froh, dass du Freiberufler bist, wenn du das hörst?
Ich bin grundsätzlich froh, dass ich Freiberufler bin, aber also ich bin auf jeden Fall grundsätzlich auch für Masken an bestimmten Orten, aber ich denke, an bestimmten Orten würde auch schon Abstand irgendwie reichen.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt, wenn man weiß, so Barista im Café oder so, die sind ja eh den ganzen Tag mit Publikumsverkehr, hast du sowieso den ganzen Tag die Maske auf. Und sie regt auch an, dass in Schulen im Unterricht dauerhaft die Maske getragen werden könnte. Wahrscheinlich.
Ich finde es einfach, glaube ich, schwierig, ne, die Vorstellung, weiß ja, wie das früher war in der Schule. Keine Klimaanlage, stickige Räume, jetzt gerade irgendwie ist es immer noch warm bis den ganzen September. Und dann die Vorstellung, dass du wirklich 6 bis 8 Stunden mit so einer Maske auf der Fresse sitzt. Ich weiß nicht, irgendwie schwierig. Dann lieber die Tische wie früher auch weit auseinanderziehen vielleicht. Und
Oder vielleicht einfach das ganze Leben nach wie vor nach draußen verlagern. Die ganzen Schulklassen irgendwie nach draußen auf den Hof oder was weiß ich. Keine Ahnung, wie es gehen soll. Das ist ja sowieso interessant, dass ja jetzt auch ein Thema wieder aufkommt, weil es ja im Sinne des Infektionsschutzes wichtig ist, an der frischen Luft zu sein, dass das Leben sich nach draußen verlagert, auch mit Unterstützung im Herbst und Winter von Heizpilzen. Das heißt, da treffen ja zwei Ideologien jetzt aufeinander. Also Klimaschutz versus Infektionsschutz. Also ganz interessant.
So ein bisschen, man nimmt so wahr, aber irgendwie kann man auch gar nicht sagen, so und so ist es richtig. Man hat irgendwie so ein Gefühl dafür. Aber ich empfinde einfach, dass, weiß ich nicht, guck mal, gestern hatte ich eine Zugfahrt, 2 Stunden, ne?
Ja.
Ich habe einfach versucht, 2 Stunden langsam mein Gericht zu essen, damit ich die Maske nicht tragen musste.
Oh, dann hast du es aber jetzt gemacht wie Brandner von der AfD, der ja seine Nussschnecke hatte und dem Schaffner gesagt hat, ja, ich esse jetzt noch und dann überlege ich mir, ob ich nachher die Maske aufsetze. Ja,
ich hab sie schon aufgesetzt, niemand hat was gesagt, aber ich wenn Leute denken, Mensch, der Polak hat zugenommen, ich fahre einfach gerade sehr viel Bahn und habe so ein Problem mit dieser Maske, versuche einfach sehr viel zu essen.
Übrigens, Armin Laschet, der bewirbt sich ja auch gerade noch um den CDU-Vorsitz, er hat über den Karneval gesprochen. Jens Spahn hat seinerseits ja schon gesagt, Leute, machen wir uns nichts vor, das wird nichts. Armin Laschet wiederum sagt, er will jetzt erstmal mit den Karnevalsvereinen über ein Verbot von Veranstaltungen entscheiden, denn er möchte es gerne im Konsens machen. Er hat zwar auch schon zu erkennen gegeben, dass Schunkeln und all die Dinge keinen Sinn machen, aber er will jetzt erst den Konsens mit Karnevalsvereinen suchen. Auf mich wirkt das so ein bisschen so, als wie so Eltern, die die Sachen eigentlich schon verboten wissen, aber den Kindern sagen, ja, aber da müssen wir vielleicht nochmal, gucken wir nochmal oder so. Aber eigentlich weißt du, das wird nichts. Das Verbot von Karnevalsveranstaltungen, ist das für dich eine bittere Aussicht?
Naja, ich finde, das ist einfach eine Sache, die man hätte vielleicht schon in diesem Jahr im Februar hätte entscheiden müssen, wo eigentlich alles schon relativ klar war und in welche Richtung es ging. Mhm. Und ja, wo dann irgendwie doch gesagt wurde, nee, ich finde es natürlich richtig, Karneval sowas, was heißt zu verbieten, ich mag das Wort Verbot nicht, aber sozusagen, hey, ja, da müssen wir es mal, wie viele andere Sachen, die wir jetzt ausfallen lassen müssen, müssen wir ausfallen lassen.
Ja, vor allem Karneval. Ich sag mal, wenn ich gegen eine Hauswand pinkeln will, dann gehe ich zum Nachbarn, ne? Also wofür brauche ich da den Karneval?
Hast du das so gemacht schon mal? Beim Nachbarn hingepisst?
Nein, nein, nein. Du kennst ja meinen Nachbarn.
In Hamburg. Mit dem du den Roller teilst.
Ja, ja, mit dem ich mir den Roller teile. Das kann ich nicht machen.
Gewinner des Tages.
Lautet Philipp Amthor. Der, ja, ich weiß, da guckt man komisch. Der Deutschlandfunk meldet, CDU-Vorpommern Greifswald. Amthor soll wieder in den Bundestag. Der CDU-Politiker Amthor soll nach dem Willen des Kreisvorstands Vorpommern Greifswald wieder in den Bundestag einziehen. Der 27-Jährige wurde vorgeschlagen für den Wahlkreis 16. Das hat der Vorstand so entschieden. Jetzt natürlich die Frage, nach all dem, was man hört über die Lobbyarbeit von Amthor, ist die, also hat er jetzt so eine Art dreimonatige Tönnies-Demutspause gehabt und jetzt darf er wieder einsteigen? Oder wie empfindest du, wenn du so eine Meldung hörst?
Ich empfinde so, dass das nicht so besonders richtig war, was er gemacht hat in der Funktion als Politiker, ne? Mhm. Vorbild und so weiter und so fort. Und ich finde, also grundsätzlich ist der Mensch widersprüchlich, jeder macht Fehler, mhm, und man sollte irgendwie, aber in so einem Fall finde ich es dann doch bei der Funktion Politiker, finde ich schwierig.
Er ist vor allen Dingen sehr, also der wirkt ja ohnehin vorzeitig gealtert, zumindest, mhm, was die Klamotten und seine Karriere angeht, und er hat im Grunde genommen das vorweggenommen, was bei vielen anderen so, bei den Friedrich Merzens dieser Welt eher so im letzten Karrieredrittel passiert, also die Lobbyarbeit, mhm, das ist schon erstaunlich und
vor allen Dingen, ich glaube einfach auch nicht, dass das, also, ich meine, ich weiß nicht, ob der so viele Fans vorher schon hatte. Und nach dieser Geschichte ist es jetzt nicht so ein Typ, wo man sagt, ja, das ist einer von uns, den will ich wählen. Mhm. Für die Werte stehe ich. Also, wo du denkst so, nee, ey, Alter, mach mal hier lieber deine Lobbyarbeit weiter und lass mal irgendwie einen coolen Politiker.
Wobei ich fairerweise sagen möchte, ja, als für den Bundestag, er ist ein sehr guter Redner. Er ist ein guter Rhetoriker.
Finde ich auch, aber keine Ahnung, ist halt die Frage, ne, wie glaubhaft dann das ist, ne? Also ich habe auch von ihm gute Reden gehört, wo er die AfD wirklich, mhm, zerlegt hat, ja, filtriert hat, und das ist auch mega, aber die Frage ist, keine Ahnung, mir ist es auch wurscht, am Ende, also so, ja, aber ja, ich würde eher sagen, so Tendenz, nein.
Amthor ist zurück, ist das schon die zweite Welle? Man weiß es nicht genau.
Das hat mich überrascht.
Antisemitischer Angriff in Graz, das schreibt die Tagesschau. Es gab einen Angriff auf den Gemeindepräsidenten, also der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde ist vermutlich mit einem Baseballschläger attackiert worden. Das war in Graz und jetzt wurde der Schutz aller jüdischen Einrichtungen verstärkt, denn es war bereits der dritte Vorfall in dieser Woche. Also Elli Rosen ist angegriffen worden von einem Mann und der konnte sich wohl in letzter Minute in einen PKW retten. Und dieser Angreifer, der sei dann mit dem Baseballschläger auf das Fahrzeug losgegangen und ist dann geflüchtet. Und wenn es alleine in dieser Woche schon der dritte Angriff ist, also du bist ja Jude und wirst diese Meldung womöglich auch nochmal mit anderen Ohren wahrnehmen als der Rest von uns.
Nee, also für mich ist das, seitdem ich lebe, so immer. So.
Aber bestätigt das etwas, was du als Tendenz wahrnimmst? Also, dass jetzt auch die Attacken mehr werden?
Ich sag das nur vorher, weil, ne, so das nicht so wirken soll, als ob ich so patzig oder so. Mhm. Ich meine, ich denke über dieses Thema überhaupt nicht mehr nach. Es, mhm, ist überhaupt nicht mein Thema. Es juckt mich auch wirklich nicht.
Ja.
Ich würde jetzt einfach vermuten, ne, dass irgendwie, die haben ja noch nicht einen Angreifer, ne, dass er einfach viel Lisa Eckert die letzten Wochen geschaut hat auf YouTube, ne? Also.
Ja, oder er hat sich halt viel in so Telegram-Gruppen rumgetrieben, denn, also, das ist ja eine reine Mutmaßung, aber du siehst ja schon, dass die Quintessenz vieler Posts in den Telegram-Gruppen ja doch am Ende immer auf die zionistische Weltverschwörung zurückgeht und da wahnsinnig viel antisemitische Dinge gepostet werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann so einen Irren hast, so einen Bekloppten oder auch einfach eine miese Type, der dann sagt, ach guck mal, da ist doch ein hohes Tier im jüdischen Rat, den nehme ich mir mal vor, weil der ja auch mit denen da was zu tun hat. Die Verlinkung halte ich jetzt nicht für so wahnsinnig abenteuerlich.
Ich glaube, wo wir uns einfach einig sein können, ist, glaube ich, dass sobald in Deutschland oder eben auch in Österreich sich Menschen jüdischen Glaubens kenntlich zeigen, das heißt vielleicht eine Kippa tragen oder die Tzitzis hier rausgucken haben, diese Gebetsbänder, ne, sobald sind sie in einer Gefahrensituation. Das war ja jetzt öfter in München, gerade sind 2, 3 vor, wo der Rabbiner, glaube ich, vor ein paar Wochen bespuckt wurde und auch Neukölln irgendwie Daily Business. Also es ist, also sagen wir mal so, wenn du in Deutschland oder Österreich jüdisch bist, solltest du eigentlich dich nicht zu erkennen geben, wenn du alleine bist und dich im öffentlichen Raum bewegst. Also alles beim Alten.
Ich dachte, du wärst längst tot.
NTV.
Ach so, ich dachte, das hast du zu mir gesagt.
Ach so. Nee, in diesem Falle geht es um die Schwester von Donald Trump, denn NTV meldet, prinzipienlos und grausam, Trumps Schwester zieht über Donald her. In einem offenbar heimlich aufgezeichneten Telefongespräch äußert sich die Schwester von Donald Trump offen und vernichtend über den US-Präsidenten. Marianne Trump Barry lässt kein gutes Haar an ihrem Bruder. Also die Washington Post veröffentlicht da diese Gesprächsinhalte, die die Schwester von Donald Trump mit ihrer Tochter Mary Trump, gerade eben ja auch bekannt geworden durch ihr Enthüllungsbuch, geführt hat. Und dort sagt diese Schwester von Donald Trump, er will nur seine Basis ansprechen, er hat keine Prinzipien, keine. Donald ist grausam. Und in dem Audiomitschnitt spricht Mary Trump mit ihrer Tante auch über die Bewerbungstests an der University of Pennsylvania. Trump sei an der Hochschule nur angenommen worden, weil jemand anderes die Prüfung für ihn abgelegt habe. Sie erinnere sich sogar an den Namen des Mannes. Gutenberg wird es vermutlich nicht gewesen sein. Also das Trump-Lager hat sich dazu gar nicht geäußert. Ich glaube, verhasster in der eigenen Familie war zuletzt nur J.I. Ewing. Das ist ja Wahnsinn. Also wer da jetzt, ich wusste übrigens gar nicht, dass Donald Trump auch eine Schwester hat.
Das wusste ich auch nicht. Ich weiß, dass er einen Bruder hat, und was ich viel interessanter fand als Meldung in den letzten Tagen war, dass er irgendwann mal nachts oder abends, war es glaube ich, einen Tweet abgesetzt hat, wo er geschrieben hat, Robert, I love you, rest in peace. Weil das ist schon krass auffällig, wirklich jemand, der virtuell seit 4 Jahren wirklich, also sich verhält wie ein ISIS-Terrorist eigentlich, auf Twitter, der das erste Mal, ob es Show ist oder nicht, aber so einen emotionalen Post.
Ja, eine Gefühlsregung.
Ja, fand ich schon interessant. Wobei wahrscheinlich war es natürlich auch eine Strategie wieder. Ne? Aber ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei so Meldungen, was du gerade vorgelesen hast, da zuckt bei mir irgendwie auch nichts mehr, weil das ist ja...
Man hat sich dran gewöhnt.
Nee, man hat sich dran gewöhnt, aber es ist auch so scheißegal einfach. Es ist so, who cares?
Ja, es ändert nichts mehr. Also es wird, genau, du hast recht. Also also es ist für uns noch amüsant, weil man fühlt sich bestätigt in dem.
Nee, ich finde nicht mal, also wenn man das braucht, um sich bestätigt so viel. Ich meine, ich finde es nicht mal amüsant, es ist einfach nur so.
Das stimmt. Der Erkenntnisgewinn ist tatsächlich gleich null.
Also wirklich kein also.
Was ich spannend finde, ist, es gibt ja den demokratischen Digitalkonvent, wo die ganzen Digitalen, die Demokraten sprechen. Und natürlich gibt es auch das Pendant der Republikaner. Und dort gibt es viele interessante Guest-Speaker. Also unter anderem sprechen klar Donald Trump, dann Mike Pence, der Vizepräsident, aber halt eben auch viele Menschen ich sage nur die Namen. Ja. Es sprechen unter anderem auch Eric Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Melania Trump, also du siehst ausgewiesene Politexperten und sogar Tiffany Trump. Und die hat er im Grunde genommen, glaube ich, gefühlt jahrelang im Keller eingesperrt. Also die spielt ja überhaupt gar keine Rolle in der Familie Trump. Die musste ja, glaube ich, sogar um ihr Erbe irgendwie kämpfen. Und die müssen jetzt alle auf diesem Digitalkonvent sprechen und sagen, Donald ist doch irgendwie der Beste. Fand ich interessant. Guckst du dir das eigentlich an nachts? Hast du da Bock drauf? Hält dich das wach?
Das ist nicht dieses Correspondence-Dinner, wo immer ein Stand-Up-Comedian aufgetreten ist. Ne?
Nein.
Nee, das habe ich mir gerne angeschaut, wo da ein Stand-Up-Comedian...
Der ist jetzt Präsident. Der ist jetzt einfach Präsident.
Nee, ich bin früher, weißt du, vor 18 Jahren bin ich nachts wach geblieben für die MTV Music Awards aus L.A. oder aus der Radio City Music Hall. Für sowas bleibe ich nicht wach nachts.
Die gute Nachricht des Tages.
zumindest für alle Fans des FC Bayern. Der FC Bayern München ist Champions League-Sieger, hat durch ein 1:0 gegen Paris Saint-Germain das Triple geholt. Torschütze Kingsley Coman, übrigens klang das so. In einem Biergarten in München, wo ich gestern Abend gewesen bin, um das Spiel zu gucken. Mann des Abends, entweder Kingsley Coman, aber vielmehr noch Manuel Neuer, der also häufiger die Grätsche gemacht hat als Paul Breitner als Feldspieler in seiner kompletten Karriere. Der hat ja eigentlich, der hat ja alles verhindert. Der hat, wahrscheinlich hätte er gestern sogar Aerosole abgehalten. Also ganz toll. Und jeder in Deutschland gönnt Hansi Flick diesen Triumph, der ehemalige Deputy von Jogi Löw, der auch jetzt noch mehr in Zweifel gezogen wird, weil viele jetzt sich in der Annahme bestätigt fühlen, dass eigentlich immer schon Hansi Flick der Mann hinter dem Erfolg in der Nationalelf war. Und der Sieg der Bayern gestern ist natürlich auch eine schallende Ohrfeige für Niko Kovac, den ehemaligen Trainer der Bayern, der nach einer 1:5 Klatsche gegen Frankfurt gehen musste und vorher noch angesprochen auf die Minderleistung seines Teams immer konstatierte und sagte, ja, was willst du machen? Ne, wenn du 200 auf der Autobahn fahren willst, aber du hast quasi nur das Spielermaterial für 100 km/h, ja, da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und ziemlich genau dasselbe Team hat jetzt das Triple geholt, ist also durch die Saison mit 250 gefahren. Das ist jetzt, Und Thomas Tuchel, der Trainer von Paris Saint-Germain, der hat das ganze Spiel über geguckt, als hätte man ihm irgendwie, keine Ahnung, einen Teller mit Weißbrot hingehalten oder so. Egal, sei es drum. Den Bayern ist es wirklich zu gönnen nach dieser tollen Saison. Und für mich als Borussia Dortmund-Fan, ich blicke mit so viel Freude auf die kommende Saison wie Jens Spahn auf das Infektionsgeschehen an Karneval oder so.
Papala Paparazzi.
Watson.de schreibt, das muss doch fake sein, wie Xavier Naidoo im Netz die Nutzer verwirrt. Ende nächster Woche steht die nächste Großdemonstration von Gegnern der Corona-Politik in Berlin an. Unter dem Motto Versammlung für die Freiheit wollen rund 20.000 Teilnehmer am 29. August durch Berlin-Mitte spazieren. Und Xavier Naidoo macht sich Sorgen darum, dass diese Corona-Skeptiker, dass sie es nicht nach Berlin schaffen, weil angeblich die Berliner Polizei vor Wochen bereits schon mal bis zu 500.000 Menschen abgefangen hätten auf der Autobahn. Mhm. Und deswegen warnt er in einem Telegram-Post seine, kann man schon von Jüngern sprechen, davor, beziehungsweise gibt Verhaltenshinweise, wie man sich zu verhalten hat. Und er schreibt bei Telegram, zum Beispiel gibt es Tipps wie, also dass die Polizei Berlin die nicht orten kann und die nicht detektieren kann und sagt, die sind da und da und fängt die ab, sagt er, man muss das Handy in Alufolie einpacken. Dann wird die Ortung von Handys über Sendemasten verhindert werden. Er sagt auch, also Handy nur ausschalten reicht nicht, Alufolie ist wichtig oder eine gute Blechdose vorher testen und das auch im besten Falle bereits 100 Kilometer vor Berlin. Das finde ich auch spannend. Das wäre übrigens das erste Mal, dass in Berlin überhaupt irgendetwas funktioniert.
Naja, vor allen Dingen, was ich ganz interessant finde, ist, also gibt es ja wieder so eine Verbindung, ne? Xavier Naidoo steht für Verschwörungstheorien, auch Antisemitismus mittlerweile, kann man sagen, ist jetzt auch ihm anscheinend offensichtlich nicht so fern, egal ob er irre ist oder keine Ahnung.
Genau.
Und ich finde, es ist auch bezeichnend, ne? Es sind die Leute, die da demonstrieren, die sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ne? Das sind die da demonstrieren, die eigentlich vor lauter Freiheit eigentlich die Freiheit gar nicht mehr sehen können, kann man so sagen.
Ja.
Ne? Aber das ist auch, das wird genehmigt, das wurde vor ein paar Wochen schon genehmigt, aber da laufen dann auch Leute mit Fuck Israel T-Shirts, Fuck Zionism rum, ne?
Ja.
Wo auch diese Leute, die eigentlich für die eine Sache sind, gar nicht sich von diesen dann distanzieren. Das ist einfach ein wilder Cocktail mittlerweile.
Ja.
Und dann siehst du aber wiederum in Hanau irgendwie eine kleinere Gedenkfeier, ne, wo alle wahrscheinlich mit Abstand und Masken, die dann wirklich einen Tag vorher abgesagt wird. Und das ist irgendwie.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Das ist wirklich Deutschland in a nutshell.
Ja, ja. Und das heißt, wenn Sie, also liebe Polizei, wenn Sie demnächst irgendwie kurz vor dieser Corona-Demo irgendjemanden mal beiseite winken, es muss nicht unbedingt ein Handy sein, es kann auch einfach eine Ofenkartoffel sein, die Person da auf dem Beifahrersitz liegen hat. Wir wollen mal schauen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Dosenwurst als Dankeschön für Pflegekräfte, peinlich Geschenk für Corona-Helden. Ein Geschenk, das nicht jedem schmeckt. Das Europa- und Finanzministerium wollte denen etwas Gutes tun, die sich in der Vergangenheit um französische Corona-Patienten gekümmert haben. Unter anderem dem Krankenhauspersonal. Doch die Aufmerksamkeit, die fanden die Empfänger jetzt nicht so toll. Es gab nämlich vom Ministerium gab es 100 Tüten an Kliniken und da drin waren eine Leona-Wurst und ein vegetarischer Aufstrich und das kam jetzt nicht so besonders gut an. Es gibt jetzt auch den Hashtag Leona-Gate und klar, also die positive Nachricht ist, es ist endlich mal ein Wurstskandal, an dem Tönnies nicht beteiligt ist. Aber ansonsten, dass Pflegekräfte, die auf eine bessere Bezahlung gehofft haben, jetzt mit Wurst.
Aber ich finde so Wurstkorb, Präsentkorb, das ist so schon hat Tradition in Deutschland, finde ich. Ja. Also es war bei meinem Vater auch so, wenn er irgendwo nach Jahren war irgendwo Mitglied in so einem Fußballverein oder so, dann hatte er Geburtstag 60, dann gab es einen Präsentkorb, ne? Und meistens waren da einfach nur Schweinewürstchen drin.
Also ach, wirklich?
Und halt musste er dann weiter verschenken. Ne?
Also okay. Du meinst der Wurstkorb als höchste Form der Adelung in Deutschland?
Ja.
Ja gut, da, bis vor kurzem hat Tönnies natürlich viel kaputt gemacht. Naja, ich würde dir auch einen Wurstkorb verleihen, aber naja, gut. Kann ich mich einfach nur bedanken. Und würde mich freuen, wenn du wiederkommst.
Ja, klar.
Na, komm.
Und wenn ich nicht hier bin, ne, findet ihr uns ja jede Woche zweimal bei Audible.
Ja, wir verbringen ja sowieso die ganze Zeit miteinander.
Aber danke für die Einladung.
Sehr gerne, habe mich sehr gefreut.
Ich war übrigens nüchtern, ne?
Ja, stimmt, es geht aufwärts. Aber es war ja auch, es war ja morgens. Wobei, naja, egal. Also, vielen Dank, mach's gut, bis denn. Ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachuth, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.